Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Schwarze Löcher heißen so, weil es unglaublich dichte Anhäufung von Materie sind, deren Gravitationskraft so stark ist, dass ihnen nichts mehr entkommen kann, was ihnen zu nahe kommt, selbst Lichtstrahl nicht. Mit gewöhnlichen Teleskopen sind sie deshalb nicht zu entdecken und das erklärt auch, warum sie lange Zeit eher als Hirngespinst galten. Aber heute wissen wir, schwarze Löcher existieren tatsächlich und die heute ausgezeichneten Physiker und Physikerinnen, die haben uns sozusagen die Augen dafür geöffnet. Frage an den studierten Physiker und Wissenschaftsjournalisten Frank Rothelüschen in Hamburg. Die eine Hälfte des Preises erhält ja der Brite Roger Penrose. Er ist mit 89 Jahren der älteste des Trios. Was hat der geleistet?
Ja, der hat wichtige theoretische Vorarbeiten geleistet. Die Vermutung, dass es so etwas wie schwarze Löcher geben könnte, die hatte schon 1916 der deutsche Astronom Karl Schwarzschild geäußert, und zwar kurz nachdem Albert Einstein seine berühmte allgemeine Relativitätstheorie vorgestellt hatte. Roger Penrose aber hat dann in den 1960er Jahren Einsteins Theorie nochmal sehr gründlich durchgerechnet und hat gezeigt, dass es schwarze Löcher eigentlich geben muss, dass sie also eine logische Konsequenz von Einsteins Theorie sind. Er hat aber übrigens auch mit Stephen Hawking zusammengearbeitet, sodass man durchaus ein bisschen spekulieren kann, dass mit diesem diesjährigen Physiknobelpreis ein klein wenig auch Stephen Hawking mitgeehrt wird, der ja vor 2,5 Jahren gestorben war.
Der berühmte theoretische Physiker im Rollstuhl. Soweit also die Theorie, die Sie gerade erklärt haben. Aber wie wurden die schwarzen Löcher denn dann letztendlich aufgespürt, nachdem Penrose den ersten Aufschlag gemacht hatte?
Ja, dafür haben die beiden anderen gesorgt, Andrea Ghez aus den USA und Reinhard Genzel vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in München. Beide haben Anfang der 2000er Jahre die ersten überzeugenden Hinweise geliefert, dass schwarze Löcher tatsächlich existieren. Das war gar nicht so einfach, denn schwarze Löcher sind ja pechschwarz und lassen sich deshalb nicht mit normalen Teleskopen aufspüren. Aber die beiden haben einen raffinierten Trick verwendet. Sie haben das größte schwarze Loch in der Milchstraße anhand seiner gewaltigen Schwerkraft dingfest gemacht. Und zwar haben sie im Laufe von vielen Jahren beobachtet, dass sich die Sterne in der Nähe immer schneller um dieses schwarze Loch drehen. Und damit haben sie das Gravitationsmonster quasi auf frischer Tat ertappt. Ja, und seitdem war sich die Fachwelt eigentlich sicher, schwarze Löcher gibt es wirklich.
Das war dann sozusagen der Nachweis des rauchenden Colts. Haben die beiden Gruppen in den USA und in Deutschland denn zusammengearbeitet? Waren die ein Team oder Konkurrenten?
Nein, sie standen mit ihren jeweiligen Arbeitsgruppen durchaus in Konkurrenz, wenn auch wohl in durchaus freundlicher Konkurrenz. Beide Teams kamen dann ungefähr gleichzeitig mit den Ergebnissen raus und das war natürlich eine wichtige Bestätigung, dass eben zwei Teams unabhängig voneinander zum gleichen Resultat kamen. Das hat dann die Glaubwürdigkeit dieser Entdeckung deutlich erhöht.
Vielen Dank, Frank Rothelüschen. Wir sprechen uns gleich nochmal, wollen uns jetzt aber zunächst mal diese mysteriösen Massemonster im All, die schwarze Löcher ja sind, mal genauer anschauen und fragen, wie entstehen die eigentlich und was weiß man heute über ihre Eigenschaften? Hier mal ein kurzer Steckbrief.
Das Düstere im Dunkeln. Annäherung an ein schwarzes Loch.
Ein schwarzes Loch ist ein Monster der Schwerkraft. Die Schwerkraft kann so stark werden, dass nichts einem schwarzen Loch entkommen kann.
Bernd Brückmann, Theoretisch-Physikalisches Institut, Uni Jena.
Ein schwarzes Loch ist also eine Einbahnstraße. Was reinfällt, kommt nicht wieder raus.
1915. Albert Einstein präsentiert seine allgemeine Relativitätstheorie. Eine neue, revolutionäre Theorie der Schwerkraft. Denn Einstein behauptet, Masse krümmt den Raum um sich herum. Und zwar durch ihre Schwerkraft. Und ist die Masse riesig, passiert etwas Unvorstellbares.
Der extreme Fall, das schwarze Loch, bedeutet, dass die Raumzeit in sich so gekrümmt ist, dass nichts dieser Krümmung mehr entkommen kann.
Ein Gravitationsfeld so gewaltig, dass ihm nicht einmal Licht entkommt. Deshalb sind schwarze Löcher schwarz, absolut schwarz.
Das Ganze hat als mathematisches Konstrukt eigentlich angefangen.
Hans-Walter Rix, Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg.
Und das Faszinierende ist, dass sich tatsächlich herausstellt, die Natur kann solche Dinge machen.
Schwarze Löcher entstehen, da sind sich die Forscher heute sicher, wenn Sterne das Ende ihres Lebens erreichen und in sich zusammenstürzen. Allerdings müssen diese Sterne eine gewisse Größe besitzen.
Jeder Stern, der mehr als 7 Sonnenmassen hatte, sollte in einer solchen Sternleiche enden. Ein relativ kleiner Bruchteil an Sternen sind in so massereichen Sternen. aber trotzdem sollte es in unserer Milchstraße Millionen von solchen Sternleichen geben.
Stellare schwarze Löcher, so nennen Astronomen diese Sternleichen. Nur ein paar Kilometer groß, aber manche dennoch 10-mal massereicher als unsere Sonne. Beobachten lassen sich die kompakten Ungeheuer nicht, aber es gibt Hinweise, dass sie existieren.
Man beobachtet, dass ein scheinbar einzelner Stern um eine unsichtbare andere Masse kreist. Man hat da Möglichkeiten, die Masse sehr genau zu bestimmen. Und man kann natürlich dann auch sehr genau hinschauen und man sieht, dass man nichts sieht.
Und das, was man nicht sieht, sollte ein stellares schwarzes Loch sein, vermuten die Fachleute. Deutlich sicherer sind sie, dass eine andere, viel größere Gattung der Schwerkraftmonster existiert, supermassive schwarze Löcher. Sie lauern in den Kernen der Galaxien und haben die Masse von Abermillionen Sternen.
Schwarze Löcher zählen zweifellos zu den faszinierendsten Objekten des Kosmos. Und da stellt sich natürlich die Frage, sind die Physikerinnen und Physiker, die denen ihr Forscherleben verschrieben haben, genauso faszinierende Persönlichkeiten? Frank Rothe-Lüschen in Hamburg, was weiß man drüber, wie diese drei so ticken? Fangen wir vielleicht mit Andrea Ghez mal an, der US-Amerikanerin im Bunde. Die ist ja erst die vierte Frau überhaupt, die den Physiknobelpreis erhält. Das ist ja an sich schon mal bemerkenswert, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und die Begeisterung fürs All war offenbar schon früh vorhanden, denn Andrea Ghez hat mal erzählt, sie sei als gerade mal vierjähriges Kind von der Mondlandung so beeindruckt gewesen, dass sie doch glatt Astronautin werden wollte. Ja, stattdessen ist sie dann Astronomin geworden und ist jetzt in der fast 120-jährigen Nobelpreisgeschichte tatsächlich erst die vierte Frau, die den Physik-Nobelpreis erhält. Ja, und dass sie das zum Vorbild für Mädchen und junge Frauen macht, das sei ihr durchaus bewusst, sagte sie heute Mittag während der Pressekonferenz in Stockholm.
I'm thrilled to receive the prize and I take very seriously the responsibility associated with being the fourth woman to win the Nobel Prize. I hope I can inspire other young women into the field. If you're passionate about the science, there's so much that can be done.
Ja, wenn man eine Leidenschaft für die Wissenschaft hegt, so die Botschaft von Andrea Ghez, dann gäbe es noch so viel zu entdecken.
Das ist eine gute Botschaft und natürlich auch eine wichtige Vorbildfunktion für neugierige Frauen, die sie auf diese Weise hatte. Was lässt sich dann über Roger Penrose sagen?
Ja, das ist sicher einer der arriviertesten britischen Theoretiker und viele verbinden seinen Namen ja auch mit gemeinsam arbeiten eben mit Stephen Hawking, dem wohl berühmtesten Physiker der Welt, zu ganz grundsätzlichen Fragen der Kosmologie. Zum Beispiel, hat das Universum eine Grenze oder ist es etwa grenzenlos? Oder auch, könnte es sein, dass die Zeit auch rückwärts laufen kann? Und später dann aber wandte sich Penrose auch einem anderen Feld zu und versuchte, die Quantenphysik auf das Gehirn anzuwenden. Und dabei hat er behauptet, dass es letztlich Quantenprozesse sind, die unser Denken bestimmen, also eine durchaus steile These. Ja, und das hat ihm in Fachkreisen dann auch ziemlich viel Kritik eingebracht. Seine Thesen seien viel zu spekulativ, hieß es da, und die hätten absolut keinen Bezug zur Biologie. Ja, und manche haben ihn hinter vorgehaltener Hand sogar schon als Spinner bezeichnet, also eine durchaus schillernde und umstrittene Persönlichkeit.